Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Mit dem Puppenspieler, Schauspieler, Comedian, Musiker und Autor René Marek. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie einmal ein Bagger auf mich fiel, eine Provinzjugend. So heißt Ihr Buch und darüber reden wir noch ausführlich. Jetzt schon mal der Hinweis, es geht um den Westerwald. SWR1 Kernsendegebiet sozusagen. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie Westerwald hören?
Natürlich ganz viel Gegend. Also, naja, eben dieses Mittelgebirge. Wald. Viel Wind, viel Wald, viel Fichten, Schutzhecke, Wiesen. Aber vor allem viel, viel Wald und viel Gegend. Also da ist ja auch, also ich komme ja speziell aus so einem kleinen Dorf, da ist außenrum wirklich gar nichts. Also die nächste größere Stadt liegt 35 Kilometer entfernt und das ist halt nichts.
Das ist welche Stadt, die nächstgrößere Stadt?
Also ich habe dann Abi in Siegen gemacht, genau, und das ist eben so. Mhm. Okay. Siegen ist ja auch noch keine Großstadt in dem Sinne, aber immerhin schon mal eine Stadt mit einem Bahnhof und einem Busbahnhof und so und einer Apotheke.
Mit dem Buch sind Sie auf Tour, Lesung mit Musik heißt es da. Wie muss man sich das vorstellen?
Also als es darum ging, dass ich dann das Buch eben auch vorstelle und daraus lese, also ich konnte mir nicht vorstellen, 2 Stunden lang jetzt nur zu lesen. Also für mich selber nicht und auch für die Leute nicht. Und dann dachte ich, nee, ich möchte da gerne noch was anderes machen. Und da das ja nun mit den Puppen gar nichts zu tun hat und ich ja gleichzeitig aber auch noch eine Band habe, dachte ich, ach, ich mache Musik. Und ich habe noch einen befreundeten Schauspieler und Musiker dabei, den Bodo Goldbeck, der spielt Kontrabass und übernimmt auch ein paar Rollen aus dem Buch in der Lesung. Und wir spielen Songs, die ich rausgesucht habe, wo ich so gefunden habe, die unterstützen das Kapitel von davor halt nochmal emotional.
Bringen also die das Sie covern bisschen. Titel aus Ihrer Jugend?
Nicht nur. Okay. Also das geht wirklich von Radiohead über Coldplay, über Scorpions bis Christina Aguilera. Also da ist
wilde Mischung.
Das ist eine wilde Mischung. Das
hört sich erstmal schrecklich an. Fast wie SWR1 Rheinland-Pfalz, die größten Hits aller Zeiten, so genau. Könnte man es zusammenfassen.
Das hört sich erstmal schrecklich an, aber natürlich finden wir da so spezielle Versionen. Und wie gesagt, ich habe die Titel so ein bisschen danach rausgesucht, wie es thematisch und auch so emotional für mich irgendwie zu den Kapiteln irgendwie passt.
Viele, viele Menschen kennen ihre Figuren, die Puppen, vor allem den Maulwurf, blind mit Sprachfehler.
Ah ja, hakelige Maulwurf hier.
Können Sie das eigentlich so aus dem FF, also dieses Umschalten, sofort den Maulwurf geben?
Ja, kommt der Maulwurf.
Und die Dialoge sind legendär, zum Beispiel mit dem Frosch, Herr Günther Falkenhorst.
Oh, die fliegenden Froschen hier. Ja, flatter, flatter, flatter.
Das Lustige ist, es passiert, also nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber es passiert ja, ich will nicht sagen nichts, aber relativ wenig und das Publikum lacht sich schlapp. Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nee. Gottes Willen, also das ist ja so ein Quatsch, ich weiß selber nicht, was das soll. Also.
und Sie stecken hinter einem schwarzen Vorhang und sehen ja das Publikum nicht, oder?
Genau, also ich habe ja lange Zeit auch als Schauspieler gearbeitet und auch auf der Bühne sieht man oft das Publikum nicht, weil man so von den Scheinwerfern geblendet ist, dass man, aber das funktioniert über die Ohren. Also ich höre die Leute, ja, und das ist auch eigentlich so ein bisschen das Schöne oder der schöne Vorgang oder das, da, worum es geht, dass man so guckt, ne, also dass man das Timing findet. Wo sind die gerade? Wo kann ich die abholen? Irgendwie, also das ist jeden Abend die Herausforderung.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sind Ihnen eigentlich alle Puppen gleich lieb?
Nee, also ich habe alle lieb, natürlich. Sind alles meine Kinder? Nein, so ein Quatsch. Nee, also ich, also es ist schon so, dass der Maulwurf schon meine Lieblingsfigur ist.
Er war als erster da.
Nee, das stimmt nicht. Zuerst war Falkenhorst da. Also,
der Frosch?
Genau.
Und trotzdem ist Ihnen der Maulwurf am liebsten. Warum?
Weil ich glaube, dass jeder Mensch so eine Art Naturclown hat. Also so eine ganz persönliche Witzigkeit da, ne? Und das ist für mich irgendwie der Maulwurf. Also wenn man so eine Figur gefunden hat, die einem so dermaßen aus dem Bauch rausfließt.
Und welchen Charakter hat der Maulwurf? Was ist er für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Also für mich das Schöne an dem Maulwurf ist eben auch, und da spiegelt sich das so ein bisschen, dass der eben nicht nachdenkt. Der hat kein Über-Ich, was so sich selbst oder seine Handlungen in Frage stellt oder abwägt oder so, sondern der reagiert immer ganz impulsiv. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man sich ja vielleicht auch selber manchmal mehr wünscht, dass man irgendwie mal loslässt und nicht so viel mal nachdenkt. Und
nicht so kontrolliert.
Ja, nicht immer so kontrolliert.
Und wieso hat er den Sprachfehler? Warum stottert er und spricht so undeutlich?
Das ist einfach passiert. Das hängt vielleicht damit zusammen. Ich habe den ja nicht selber gebaut, weil ich das, da habe ich, das ist nun wirklich nicht eins meiner Talente, sondern den hat ein dänischer Kommilitone gebaut, Nis Søgaard. Der hat den eigentlich gebastelt für eine Inszenierung in Jena und da so aus Spaß irgendwie, und da hat er aber nie, ist er nie zum Zuge gekommen und lag dann halt rum, und dann habe ich den ausprobiert und dann habe ich den auf die Hand genommen und dann war der so.
Und er hat gleich gestottert von Anfang an.
Genau, der war irgendwie gleich so.
Und dann hat er aber auch noch so Spucke im Zahn.
Ja, ganz schlimm, der Arme. Tut mir auch jetzt mal leid.
Was ich mich frage, Sie spielen ja auch mit so einem großen schwarzen Turm. Das geht schon auch in die Arme, oder? Dieses Bedienen der Puppen. Und
ja, das übt. Also
Sie sind jetzt eher ein schmaler Mann, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben jetzt nicht die Monster-Oberarme.
Ja.
Aber
ja.
Es ist schon drahtig, oder?
Nee, auch selbst das nicht. Aber es ist ja oft bei so Fachidioten wie jetzt bei mir auch, ne, dass wenn man eine Sache viel macht, dann ist man da irgendwann, das sind so ganz kleine Muskelgruppen, die dann da nur angesprochen werden, und die, so, das sieht man da nicht unbedingt. Aber ich spiele ja jetzt gerade so eher ein bisschen weniger und habe dann nach 3 Monaten das erste Mal wieder meinen 2-Stunden-Abend gespielt, und da muss ich schon sagen, da sind da manchmal so Strecken drin, wo ich 20 Minuten am Stück diese Stoffreste hochhalte, und da dachte ich kurz, jetzt kommt gleich jemand mit dem Sauerstoffzelt, weil ich...
Und hatten Sie Muskelkater hinterher?
Ja, total.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich komplett. Und dann mache ich das 2-mal und dann geht es auch wieder.
Eigentlich berühmt gemacht hat sie YouTube, oder? Sie müssen dem Internet doch wahnsinnig dankbar sein.
Ja, vor allen Dingen, weil ich das selber auch gar nicht erst überhaupt nicht mitbekommen habe, weil dieses erste, also um genau zu sein, war es eigentlich Kurt Krömer, der mich in die Kurt Krömer-Show geholt hat, und das hat jemand irgendwie aufgenommen aus dem Fernsehen und hat das dann bei YouTube hochgeladen, davon wusste ich gar nichts. Und auf einmal merkte ich halt, dass wenn ich irgendwo gespielt habe, dass dann die Hütte voll war und dass Leute irgendwie Rapante gerufen haben, ich dachte, was ist denn mit euch los?
Also für alle, die es nicht wissen, Rapunzel in der Version des Maulwurfs.
Genau, und dann habe ich halt mal so, dann hat mich irgendwann mal, tatsächlich war dann auch dieser Typ, der das hochgeladen hat, war in einer meiner Shows und hat gesagt, hier übrigens, ich habe das, und ich so, hä, wie YouTube? Ich wusste zu der Zeit noch gar nicht, hatte mit Internet wirklich nichts am Hut und habe das dann erst gesehen, dass es irgendwie schon 1 Million Klicks oder irgendwas hatte. Also, ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir müssen über den Westerwald reden. Wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Eine Provinzjugend, so heißt ihr Buch. René Marek zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Ihre Eltern haben die Kantine in einer Bundeswehrkaserne betrieben. Besser gesagt, Ihre Mutter hat schwer geschuftet. Beschreiben Sie, wie sind Sie da aufgewachsen mit Bruder und Schwester?
Ja, genau. Die haben da die Kantine betrieben auf dem Stegskopf, Lager Stegskopf, was mittlerweile ja schon lange kein, das ist ein Truppenübungsplatz, oder war es lange, mittlerweile nicht mehr. Wir haben auch innerhalb des Lagers gewohnt. Ne? Das muss man sich so vorstellen, dass außenrum ein Zaun, vorne und hinten Schlagbaum und in dem Lager drin sind lauter so einstöckige Holzbaracken, die Mannschaftsunterkünfte sind. Also das ist jetzt auch nicht wie eine klassische Kaserne, wo dann Soldaten länger stationiert sind, sondern das ist wie so ein Durchlauferhitzer. Also wo junge Männer damals eben ihre Grundwehrdienst da irgendwie Zelten und Ballern geübt haben, so, und dann sind die wieder weggefahren, dann kamen wieder neue und dazwischen.
Kamen Sie denn in Kontakt?
Nicht wirklich, aber ich meine, ich war ja auch wirklich noch klein. Also ich glaube, wir sind da weggezogen, da war ich so 11 oder 10 oder 11 und so. Das Lustige ist, als Kind fand ich das gar nicht jetzt irgendwie seltsam oder komisch, weil ich glaube, als Kind nimmt man ja alles erstmal so an, wie man es irgendwie vorgesetzt bekommt.
Aber es war wahnsinnig langweilig für Sie, weil Sie in diesem abgeschotteten Gelände gelebt haben.
Es gab halt keine anderen Kinder und meine Geschwister, halt 6 und 7 Jahre älter, die waren schon ganz woanders und ja, ich bin halt da rumgelaufen irgendwie und auf der anderen Seite habe ich mich halt auch sehr einfach mit mir selbst beschäftigen müssen und mit meiner Fantasie, weil meine Eltern ja auch wahnsinnig viel gearbeitet haben. Die Kantine war halt von morgens bis 10 bis nachts 10 war die auf und dann noch putzen, sauber machen, bla bla bla, vorher eine Stunde da sein. Also das heißt, ich bin da halt einfach mit meinem Kinderfahrrad da durch diese seltsame Alienlandschaft gekurvt.
Insgesamt in dem Buch fließt ziemlich viel Alkohol. Und es ist auch ganz schön brutal. Es wird auch echt viel geprügelt. Also Sie haben es auch oft bezogen.
Ja.
War das so oder haben Sie übertrieben?
Also es taucht ja in dem Buch taucht ja eine Figur auf, Hagen, der dann später so mein bester Freund wird, zu dem ich auch heute noch Kontakt habe. Den habe ich so in der Zeit, wo er noch, na, am Anfang ist es halt das Kind, wir sind dann irgendwann in dieses kleine Dorf gezogen und das Kind, was wirklich fast psychopathische Züge hat und alle verkloppt und so, da habe ich natürlich übertrieben. Also ich habe versucht, die Figuren, die da so auftauchen, ne, die muss man dann ja irgendwie in Situationen bringen. Und natürlich sind ganz viele von den Situationen, die ich da schilder, haben genau so nie stattgefunden. Also auch so Verknüpfungen.
Aber sonst wäre es auch nicht so lustig.
Naja, ich eben.
Manche Szenen, also Hagen ist schon auch. Und ich meine, dass Sie immer noch Kontakt zu ihm haben, spricht ja dafür. Hat er das Buch gelesen?
Ja, ja.
Er kann gelesen. Gut damit leben.
Ja.
Musik spielt auch eine Rolle. Die erste Liebe, kitschig, aber irgendwie schon schön passend. Grönemeyer Flugzeuge im Bauch, da waren Sie 14, 1984.
Genau.
Spielen Sie den Song auch bei Ihren Lesungen?
Nee. Ich weiß gar nicht, warum.
Nee, Trauen Sie sich nicht ran an Grönemeyer.
Ja, vielleicht das. Tatsächlich sind es alles englische Songs. Ich weiß nicht, warum, aber es ist irgendwie so. Vielleicht um das mehr abzugrenzen oder so.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Warum wollten Sie Ihre Kindheit und Jugend aufschreiben? Sie fragen sich das selbst im Epilog, alte Monster hervorzerren. Wozu?
Da müsste ich jetzt wirklich länger ausholen. Also eine Zeit lang habe ich ja sehr, sehr viel gemacht. Also ich war sehr viel auf Tour mit meinen Puppen, habe dann noch einen Kinofilm gemacht und war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, ich höre auf, ich kann nicht mehr, lass mich in Ruhe. Macht ohne mich weiter und dann habe ich so eine 3-jährige Bühnenpause gemacht und habe da eigentlich so das erste Mal mal so innegehalten und mal so zurückgeguckt und so überlegt, was war denn eigentlich? Weil ich glaube, ich bin, also oder war vorher tendenziell wirklich eher ein Mensch, der so nach vorne gerannt ist und gesagt hat, lass mich doch mal mit den ollen Kamellen in Ruhe.
Also bloß und nicht zurückgucken.
Bloß nicht zurückgucken und habe auch hatte ich so wenig Verständnis für Leute, die gesagt haben, ja, ich mache gerade eine Therapie, ich arbeite gerade meine Kindheit auf, wo ich so dachte, das ist doch vorbei. Hör doch auf, in dem alten Mist rumzustochern. Was soll das? Was soll das bringen? Mhm. Und komischerweise war ich eben es war halt einfach so, dass ich nach diesen 3 Jahren nachdem ich gesagt habe, ich höre jetzt auf mit den Puppen und muss jetzt mal was anderes machen, an dem Punkt, wo ich das auf einmal, ja, wo das so hochgeschossen ist, wo ich gedacht habe, ich muss da mal drüber nachdenken irgendwie und habe halt angefangen zu schreiben, erstmal nur für mich, dachte noch gar nicht, dass daraus irgendwie mal ein Buch werden könnte und habe aber gemerkt, dass mir das Schreiben irgendwie Spaß macht, also dass mir das irgendwie liegt so und habe das dann erstmal wieder gelassen und dann ist halt was Schlimmes vor 1,5 Jahren passiert, mein Bruder ist gestorben und da ist es auf einmal wieder so hochgekommen und dann...
Der hatte Lungenkrebs, ne?
Genau, und dann habe ich irgendwie das wieder so rausgeholt und habe gesagt, ich mach das jetzt so. Mhm. Ich glaube nicht sehr zur Freude meiner Mutter, muss man sagen, auch wenn sie, glaube ich, das hoffe ich, vielleicht hört sie das jetzt mittlerweile okay findet.
Das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass Sie auch darüber schreiben, dass Ihr Vater Ihre Schwester sexuell missbraucht hat. Und da ist ja natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation für die gesamte Familie.
Ja, und das ist schon auch, also oder mit auch ein Hauptgrund, also oder so der Impuls zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich mich einfach auch gefragt habe, wie konnte das sein, weil eben da nie drüber geredet wurde. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen mit Statistiken und so auseinandergesetzt und es scheint ja so zu sein, dass wir da nicht die einzige Familie sind, in der das so abläuft. Also, dass es einfach so ein Tabuthema ist, dass da einfach nicht drüber gesprochen wird. Und das, und was ich ganz fatal finde, weil dadurch habe ich den Eindruck, dass auch eben den Betroffenen, die so das Recht genommen wird, das aufzuarbeiten und dadurch vielleicht irgendwie irgendwelche Traumata, die da entstanden sind, und ich rede dann nicht von mir, sondern ich rede halt von den Opfern. Also ich bin ja, ne, ich bin ja da sehr glimpflich davongekommen irgendwie.
Also Sie sagen, Sie wären gerne ein besserer Bruder gewesen für Ihre Schwester in dem Moment.
Ja.
Und wenden sich ja am Ende des Buches an die Opfer, an die Angehörigen, aber auch an die Täter. Ist es das, was Sie eben auch meinten, dass es darum geht, also heute damit auch irgendwie umzugehen?
Ja, also ich hoffe einfach, also das wäre, ist natürlich ein sehr naiver Gedanke, aber wenn ein Opfer oder ein Angehöriger oder irgendjemand, der irgendwas beobachtet, oder ein Opfer aufsteht und sagt, hier, mir ist das passiert und der hat's gemacht oder so. Also wenn das passiert, dann ist alles erreicht. So, natürlich, klar, darum geht's auch.
Der Schwester, dem Bruder und der Mutter hat René Marek sein Buch gewidmet. Auf der nächsten Seite steht Fuck You Dad als Zitat einer Zeichentrickfigur. Und ein Textausschnitt aus dem Song Time aus den 70ern von Pink Floyd.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie reden in Ihrem Buch über Ihre Kindheit auf einem Bundeswehrgelände im Westerwald nur von den grünen Männchen. Gemeint sind die Bundeswehrsoldaten. Und von dem besonderen Geruch. Was war das für ein Geruch?
Der ist irgendwie verschwunden. Also es war wirklich so, dass auch dann, ne, als ich dann schon in Berlin gewohnt habe, immer wenn ich mit dem Zug gefahren bin und die Türen gingen auf, dann habe ich schon gerochen, ob da Grüne, also Soldaten, in dem Zug sind. Weil die hatten, ich weiß nicht, ob es die Stiefelwichse war oder das Waschpulver, mit dem die Uniform gewaschen wurden. Die hatten immer so einen ganz bestimmten Geruch, den haben sie heute nicht mehr. Also.
Und Ihr Bruder, das fand ich interessant, ist zur Bundeswehr gegangen, obwohl er ja das alles da so miterlebt hat. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wären Sie als Familie da begeistert gewesen auf diesem Gelände. Warum ist der eigentlich zur Bundeswehr gegangen?
Genau diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Das hatte natürlich was mit meinem Vater zu tun, dass der halt sagte, hier, du bist mein Erstgeborener. Mhm. Ne? Und wir verdanken all unseren Reichtum der Bundeswehr, und deswegen ist das sozusagen, wäre das wie ein Verrat, wenn du das jetzt machen würdest. Und also für meinen Vater, der selber auch Zeitsoldat war lange, war eh diese ganzen Zivildienstleistenden gehörten eh alle eher ins Arbeitslager. Also, ne, so, dass der hatte da ziemlich rigorose Ansichten, was das angeht. Und dann hat sich mein Bruder irgendwie gefügt. Mhm. Wobei er es, glaube ich, auch dann gar nicht so schlimm fand oder so. Ich glaube, der hat es dann trotzdem irgendwie auch gemocht.
Waren Sie beim Bund?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe total verweigert.
Der Titel, wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Die Auflösung kommt ziemlich gegen Ende, wie der Bagger auf Sie fiel. Es ist unvorstellbar, die Geschichte. Eigentlich ist es toll, dass Sie hier heute so sitzen. Es ist nicht selbstverständlich.
Ja.
Also, ja. Vielleicht können Sie die Situation kurz schildern.
Genau, und das ist so, es passiert, als ich 17 war, und ne, wir haben da in diesem kleinen winzigen Dorf gewohnt, und da gab es halt auch nichts. Also da gab es nicht einen Jugendclub oder irgendwie einen Billardtisch oder irgendwas. Da gab es halt einen Fußballverein. Wenn man darauf keinen Bock hatte, dann hat man halt rumgehangen und Mofas frisiert, und das haben wir auch gemacht. Und haben halt auch einfach viel Quatsch gemacht. Unter anderem sind wir halt auch mal nachts los und sind mit einem Bagger durch die Gegend gefahren, bis der umgefallen ist und auf mich drauf. Tatsächlich. Und das war auch wirklich eng. Ich hatte irgendwie dreifachen Beckenbruch und einen Wirbel angebrochen. Also überhaupt, dass ich nicht im Rollstuhl sitze, ist schon fast ein Wunder. Aber sowas passiert, wenn man sich so extrem langweilt auf dem Dorf manchmal.
Und Sie haben lange die Wahrheit nicht erzählt, sondern es war angeblich ein Mopedunfall.
Ja, also wie viel kriminelle Energie da damals in uns allen gesteckt hat, ist schon echt krass. Also wir haben eben, die anderen sind dann mit meinem Moped los, haben das irgendwo in den Kram. Also, ne, und klar, weißt du, es sollte natürlich nicht rauskommen.
Denken Sie dann noch manchmal an diesen Moment, oder ist das lange her, ist weg, ist vorbei? Oder ist dieses Gefühl, ich meine, das muss ja übel sein, man ist von einem Bagger begraben. Mal abgesehen davon, dass Adrenalin ausgeschüttet wird und man erstmal die Schmerzen dadurch nicht erlebt, aber.
Also ich habe da lange nicht mehr dran gedacht, weil es tatsächlich eben so lange her ist. Ne? Da war ich 17, jetzt bin ich fast 50. Oh mein Gott. Und genau, also, aber natürlich, als ich das Buch geschrieben habe und dann an der Stelle war, dann schon versucht, so genau wie möglich mich dran zu erinnern, wie sich das angefühlt hat oder was da so in mir, was mir da so Gedanken für den Kopf gegangen, durchgeströmt sind. Also ich meine, viel war auch nur einfach nur so.
Und Hagen erinnert sich auch noch?
Ja, ja, na klar. Ja, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
René Marik sollte eigentlich Automechaniker werden, stattdessen der bekannteste Puppenspieler Deutschlands. Vom Mechaniker zum Comedy-Star schrieb mal eine Zeitung Überschrift, es hat mir gefallen, der Plüsch-Anarchist. In den 80ern im Westerwald angefangen als Lehrling. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, es muss grauenvoll gewesen sein in dieser Werkstatt. Und ehrlich gesagt, ich glaube für beide Seiten, für den Total. Arbeitgeber und für Sie.
Total, also ich musste auch wirklich eine Lanze brechen für den Betrieb. Also ich glaube, ich war auch wirklich einfach der schlechteste, der schlimmste Lehrling, den man sich da hätte vorstellen können.
Sie waren schlecht in der Schule, Sie waren auf der Hauptschule, Ihr genau. Vater hat das für Sie eingefädelt. Ja. Und Sie konnten aber, wenn man ehrlich ist, einen Diesel nicht vom Benziner unterscheiden.
Mich hat das alles nicht interessiert. Was komisch ist, weil ich in meiner Freizeit habe ich mit eben mit diesem besagten Hagen, haben wir zusammen Mofas frisiert.
Genau, das wäre nämlich auch meine Frage. Das passt gar nicht zusammen. Sie haben ja richtig gebastelt und gemacht und die Teile umgebaut.
Aber also erstmal ist natürlich ein Mofa was anderes als so ein komplexes Auto irgendwie. Das alles hat mich nicht interessiert. Mich hat die Schule nicht interessiert. Mich hat diese Lehre nicht, ich fand das alles furchtbar. Und man muss auch sagen, ich bin gerade 15 geworden. Also ich bin im Juni 15 geworden, dann habe dann irgendwann im Herbst halt die Lehre angefangen und habe zu der Zeit einfach, abgesehen davon, dass ich angefangen habe, Mofas zu frisieren, ganz viel mit Lego gespielt. Mhm. Also ich war einfach auch noch völlig nicht so weit, irgendwie da das machen zu können.
Zur Arbeit zu gehen, jeden Morgen.
Ja, ich war einfach noch ein totales Kind. Ich war völlig hilflos der Willkür dieser Leute ausgeliefert da und war da genauso wie halt auch da in dieser Bundeswehrkaserne wieder an so einem Flecken, wo ich so dachte, ich gehöre hier gar nicht hin. Ich bin hier irgendwie, ist vollkommen Thema verfehlt.
So. Und dann haben Sie Abi gemacht und haben angefangen.
Ja, ich musste erstmal die Realschule nachmachen. Genau.
Stimmt. Und dann Abi und dann Mathe studiert. Ihr Bruder war das totale Genie. Der hat Sie auch immer beim Schachspielen besiegt. Mhm. Warum wollten Sie dann Mathe machen?
Weil es mich interessiert hat, weil ich das schön fand. Und das war aber dann auch so ein bisschen.
Weil ich es schön fand, klingt im Zusammenhang mit Mathe für viele ganz grauenvoll. Ja, okay.
Mathe hat mich wirklich fasziniert. Also ich glaube einfach diese Reinheit, also dieses, ne, man fängt ja so ganz von vorne an, am Anfang war die 1 und die 0 und dann kam die Addition. Also und von da an geht alles induktiv oder deduktiv, alles so, das ist wie kaltes, klares Wasser irgendwie. Und das hat mich total fasziniert. Was mir dann aber auch so ein bisschen die Beine gebrochen hat, als ich bin ja dann zum Hauptstudium nach Berlin gegangen. Ich habe in Siegen das Vordiplom gemacht.
Mit 1,8?
Ja. Super. Ja, weil ich Analysis irgendwie, das war mündliche Prüfung, da war ich so aufgeregt, dass ich nichts mehr wusste. Deswegen, das habe ich irgendwie verkackt, da habe ich eine 3 gehabt. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und dann muss man sich im Hauptstudium entscheiden, ne, wohin es geht, was man dann eigentlich damit machen möchte. Und darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe das einfach studiert, weil mich das interessiert, weil ich das irgendwie toll fand. So. Und dann muss man auf einmal sagen, ja, ich werde jetzt Rechenknecht bei einer Versicherung oder bleib an der Uni, aber dann in welchem Fachbereich? Und dann kam ja auch noch irgendwie, dann habe ich ja da auch Haus besetzt und wurde
da reden wir auch gleich
linker Chaot und so. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen zerfasert.
Und dann waren Sie mal, haben eine Puppenshow gesehen und haben sich beworben an der Schauspielschule Ernst Busch und wurden genommen. Ja. Und ich meine, was für ein Schritt vom Mathe-Vordiplom zum Puppenschauspieler.
Ja, und man muss ja sagen, ich war ja da fast fertig mit dem Mathestudium. Ich hatte alle Scheine und habe aber dann halt das Diplom nicht gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Anfang der 90er, Sie haben es eben gesagt, sind Sie nach Berlin gegangen, um Mathe fertig zu studieren. 1993. Wir wissen jetzt, daraus wurde nichts. Dafür waren Sie in der Hausbesetzerszene aktiv. Wie kam das?
Das ist echt schwer zu erklären, weil ich bin nach Berlin gekommen als ein totaler, wirklich als Mathe-Nerd. Ich total schüchterner Typ, irgendwie so mit Aktenkoffer da in die Humboldt-Uni gerannt und habe zuerst einen Monat über Mitwohnzentrale gewohnt und habe dann irgendwo auf der Straße eine Frau aus meinem Mathe-Leistungskurs getroffen. Zufällig. Die lief da in Berlin mir über den Weg und meinte, hier, und ich hatte in der Schule gar nicht so viel mit der zu tun, aber die sagte dann, hast du nicht Lust, am Samstag ist Demo in Schönefeld gegen die Abschiebung von Sinti und Roma. Ich wusste, hatte keine Ahnung, was Sinti und Roma sind. Und dachte, ja gut, aber das ist die einzige, die ich kenne in Berlin. Ich kannte ja auch niemanden. Und habe gesagt, ja gut, komme ich hin. Und dann war ich da und dann war das wirklich ein ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Wir waren 50 Menschen, die da demonstriert haben und es waren bestimmt 100 dieser Orks, also in voller Montur mit irgendwie Schlagstöcken und Schilden und
also
Helm.
Also Polizisten, meinen Sie.
Genau, also halt mit allem und die waren so aggressiv uns gegenüber auch. Also ich war in Siegen jetzt nicht wirklich bei einer Demo, aber ich habe das so beobachtet, da ist dann halt vorne laufen ein paar, hinten laufen ein paar und dann ne, ist das alles so ein bisschen Schubidu und ich dachte da, was ist hier los? Wie kann das sein? Also die waren so aggro irgendwie, dass ich dann angefangen habe, so mich irgendwie da so mehr mit zu befassen, mit diesen ganzen, also was ist da mit dieser Staatsgewalt? Wieso können die das machen? Wieso ist das so krass? Wieso hassen die uns so? Bin dann in der Humboldt-Uni eben auf Leute gestoßen, die da so ein kleines Infocafé betrieben haben, in so einem Notausgang und dann so und dann da irgendwie in so einer Studentinnengruppe irgendwie mitgemacht und so. Und
am Ende landeten sie in der 30er WG in Friedrichshain.
Ganz genau.
Ich meine 30 Leute, aber da reden wir jetzt von einem richtig großen Altbau wahrscheinlich, oder?
Ein großes Haus. Und zwar innerhalb von einem Monat. Und das ist mir heute bis heute nicht mehr nachvollziehbar, wie ich innerhalb von einem Monat irgendwie von dem verhuschten Mathe-Nerd irgendwie da in Berlin Friedrichshain ein Haus besetzt habe.
Muss ja irgendwo in Ihnen wahrscheinlich geschlummert haben und kam zur Explosion in Berlin.
Anscheinend, ja.
Oder?
Wie gesagt, ich kann es mir bis heute nicht erklären.
Und wohnen Sie heute noch in Friedrichshain?
Ja. Ja.
Aber also inzwischen nicht mehr, brav zur Miete.
So ungefähr. Also nicht mehr, okay. Auf jeden Fall nicht mehr in dem Haus, aber ich habe nach wie vor, das Haus gibt's noch und ich habe noch viel, also da wohnen immer noch einige meiner besten Freunde. Also
Moment, das Haus gibt es noch, aber
genau.
Inzwischen saniert und verkauft, und aber sind aus der damaligen Zeit noch einige da, oder wie?
Nee, das ist, das wurde dann so, also mit so einer Genossinnenschaft irgendwie gekauft, quasi aber selbst organisiert. Okay. Da haben sich verschiedene Hausprojekte zusammengetan, haben so eine Genossinnenschaft gegründet und dann halt die Häuser gekauft. Und dann gab es so ein Senatsprogramm Selbsthilfe, wo halt dann die Leute viel selber renoviert haben, viel selber also Eigenleistungen erbracht haben. Mhm. Ich war zu der Zeit nicht in Berlin, weil ich da gerade in Jena am Theater war. Aber genau, und die haben das gehört jetzt quasi denen, den Leuten, die drin wohnen. Und viele von denen aus der damaligen Zeit wohnen auch immer noch da und haben sich da echt schön gemacht.
Und ehrlich gesagt hat sich an dem Thema relativ wenig verändert, weil gerade aktuell, wir haben in den vergangenen Jahren permanent über steigende Preise gesprochen und den angespannten Wohnungsmarkt in Berlin. Also das Thema lässt Sie wahrscheinlich gar nicht mehr los, solange Sie da wohnen.
Ja, total, ja. Klar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wo stecken Ihre Puppen, wenn Sie auf Tour sind mit dem Buch und mit der Musik?
In der Kiste.
Völlig unromantisch zu Hause, ja, Deckel drauf.
Es ist wirklich nicht so, dass ich die dann zu Hause raushole und denke so, ach, ihr, also das sind für mich Arbeitsgeräte.
Aber ganz schön ehrliche und harte Arbeitsgeräte. In diesem Jahr werden Sie 50. Eisbär Kalle hat dazu gesagt.
Der Typ war bald 50 und spielt immer noch mit Püppchen hier, oder?
Ist Ihnen der runde Geburtstag wichtig? Eher nicht?
Ja, also ich werde es wissen, wenn es soweit ist. Also ich werde mit einer Freundin zusammen feiern. Ich muss sagen, der 30., den fand ich schlimm, der 40. hat mich überhaupt nicht tangiert und ich bin jetzt gespannt auf den 50. Ich habe ein bisschen Angst.
2013 hatten Sie sich mal von der Bühne verabschiedet, sind dann aber doch zurückgekehrt. Warum?
Das ist echt, das ist verrückt. Also ich habe in den 3 Jahren ja nichts gemacht. Ich habe viel Musik gemacht, habe irgendwie an der Hochschule unterrichtet und so. Und Und da war es dann so, dass ich habe gerade Szenenstudium gemacht an der Hochschule und dann kam irgendwie Sat.1 mit, die haben so ein Feature über die Puppenspielabteilung in Berlin gemacht. Und das war wirklich Zufall. Und dann kamen die an und meinten, ah Mensch, und können wir da mal mit in den Unterricht und das mal filmen, wie das, was sie da machen und so. Und meinte ich, ja klar. Und dann kamen die halt und meinten, ach, und können Sie nicht nochmal den Maulwurf, nochmal so eine kleine Nummer mit dem Maulwurf spielen? Ich so, okay, mache ich. So, und hab den dann mitgebracht und hab dann eine Nummer gespielt. Und während ich das gespielt habe, dachte ich so, hä? Was soll das, Junge? Was ist los mit dir? Warum machst du das nicht mehr? Weil das irgendwie so, naja, ne, das habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, weil diese Figur einfach so aus mir, aus dem Herzen fließt, einfach. Und das einfach auch ein wahnsinniges Geschenk ist, wenn man sowas mal gefunden hat. Und dann dachte ich, ach komm, ich habe wieder Bock. Und jetzt mal gucken, wie lange ich das jetzt noch mache. Also.
Aber gut, es ist ja im Moment jetzt schon reduziert, weil der Schwerpunkt liegt auf dem Buch, den Lesungen mit Musik und die Puppenspielerei ist eher selten, oder?
Genau, und das ist gerade eher selten. Es ist auch so, ich merke, obwohl mir das Spielen Spaß macht, natürlich irgendwie, dass mir fallen einfach keine neuen Sachen mehr ein. Also ich spiele jetzt dieses Programm jetzt dann schon irgendwie das vierte Jahr. Und irgendwann hat es einfach jeder gesehen. Und irgendwann hat es dann auch jeder dreimal gesehen. Und dann sagen die Leute, ach komm, so. Und ich spiele das halt jetzt so lange, wie noch Leute kommen irgendwie. Und ich kann mir gerade nicht so richtig, ne, das habe ich gelernt beim letzten Mal, man soll nie sagen. Ja. Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, nochmal irgendwann ein neues Programm mit diesen Figuren zu machen.
Was würden Sie denn gerne noch machen? Haben Sie irgendeine Idee?
Irgendwie habe ich Gefallen am Schreiben gefunden. Ich habe tatsächlich jetzt gerade angefangen, wieder so ein bisschen was zu schreiben. Mal gucken, wo das hinführt.
Zum Schluss von SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, ein klitzekleines Geschenk. 70er Jahre Kantine, aber auch irgendwie was mit Puppen. Das ist ein echt großer Spagat. Dann habe ich was gesehen. Ehrlich gesagt, Sie werden es nicht schön finden.
Oh nein. Ich habe Angst.
Aber es vereint alles wunderbar. Und es ist praktisch und ich fand es zu lustig. Achtung, papa, eine Puppe aus Nudeln, ein Koch. Sensationell, das, was es gibt, oder?
Wahnsinn, das ist wirklich, da freue ich mich. Ich kann es gar nicht. Ich muss noch kurz mit meinem Gesicht irgendwie kommunizieren. Aber
wir sind beim Radio. Wir sind beim Radio. Alles easy. Nein, aber ich meine, ist es praktisch? Ist ein Kochlöffel dran? Ein Abtrocknhandtuch brauchen Sie vermutlich immer noch. Und Sie können die Nudeln verspeisen.
Was mir ja sofort gut gefällt, ist diese Mütze.
Die Kochmütze.
Die Kochmütze werde ich natürlich sofort entweder dem Herrn Falkenhorst oder dem Maulwurf aufsetzen. Und vielleicht fällt mir ja dann doch nochmal eine kleine Nummer damit ein.
René Marek, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.